ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Es ist mal wieder Zeit für ein neues Abenteuer hier bei Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. Wir können ja alle den Frühling einfach nicht erwarten und deshalb haben wir uns bei, ich sage mal, leicht unter 10 Grad heute hier hingesetzt. Was ist das? Ich habe das immer so als Kind, habe ich das den Inselzoo genannt. Miriam, wie würdest du das nennen?
Ja, schon unser großer Teich oder unser Teichcafé ist das ja hier auch.
Ja, ja.
Genau, und hier leben eben unsere Krauskopfpelikane.
Genau darum geht es heute. Erstmal herzlich willkommen, Miriam Pietsch, zu dieser neuen Ausgabe von ETC, dem Podcast. Miriam, schön, dass du da bist.
Ja, danke, ich freue mich.
Die Kulisse stimmt ja auch. Also ich meine, es ist nur die Temperatur, die uns ein bisschen zu schaffen macht, aber sonst ist das ja alles wunderbar okay. Und du sprachst schon an, die Kraushaarpelikane sind heute unser Thema. Und als hättest du sie dafür bestellt, sitzen sie quasi an allen Ecken ihrer kleinen Insel, um sich uns zu zeigen. Der Pelikan ist für mich so ein Tier, das kennt eigentlich jedes Kind. Irgendwie hat das jeder so vor sich und trotzdem geht das irgendwie so leicht unter, weil es jetzt nicht so der strahlend schöne Vogel ist. Dabei ist er aber eben fantastisch ausgerüstet für seinen Beruf als Fischer, oder? Dieser Kehlsack ist wahrscheinlich das Pelikan-Merkmal schlechthin.
Auf jeden Fall. Also dieser Kehlsack ist halt eben auch wirklich bezeichnend für diese Art, wie sie jagt, wie sie lebt.
Ja.
Und Pelikane, ja, wie du sagst, jedes Kind kennt sie. Ich habe sie als Kind auch super faszinierend gefunden, als ich dann das erste Mal in so einer Doku gesehen habe, wie die wirklich fischen. Das ist schon richtig cool. Und ja, jetzt pflege ich hier das erste Mal welche.
Ja, ja.
Und habe mich auch direkt in sie verliebt.
Tatsächlich, sie sind ja eine besondere Gestalt. Wie gesagt, sie sind nicht so die auffällige Schönheit. Kraushaar-Pelikan sagt ja auch, sie sehen ein bisschen aus, als wären sie gerade aufgestanden.
Ja, ja, Krauskopf.
Und hätten sie, oder Krauskopf. Ja,
genau,
und hätten sich noch nicht so richtig frisiert. Aber gerade dieses Ruppige macht sie ja irgendwie auch besonders. Ich habe jetzt gerade diese Haltung von ihnen vor mir. Mhm. Jeder hat so ein bisschen den Kopf in den Nacken gelegt.
Genau.
Hat das was mit der Schwere des Schnabels zu tun?
Genau, richtig, ja. Also zur Entlastung setzen sie sich gerne so hin, dass sie den Schnabel so richtig auf den Hals auflegen. Und den Kopf so ein bisschen auf die Brust und beim Fliegen müssen sie es sogar so machen, weil dann würde der Schnabel wirklich das Gewicht ja nach unten ziehen.
Beim Fliegen kann man den Hals zurücklegen?
Genau, die legen dann den Kopf quasi auf den Hals auf die Brust zwischen die Flügel. Das ist ein ganz, ganz besonderes Flugbild von so einem Vogel. Flamingo fliegt ja immer mit ausgestrecktem Hals, von Störchen kennt man auch dieses Bild. Und bei den Pelikanen sieht das auch ganz besonders aus, ja.
Das ist ja, als ob man sich im Autositz ganz weit nach hinten lehnt. Da habe ich das Gefühl, man kann gar nicht richtig steuern.
Ja, ist richtig. Nee, aber da hat die Anatomie schon mitgedacht und hat ihn halt auch einfach so gebaut.
Die Schwere des Schnabels würde mich schon mal interessieren. Also wenn ein Pelikan zu mir sagt, kannst du mal einen Schnabel halten, da würde ich tatsächlich das nicht als Beleidigung sehen, sondern das würde ich gern mal halten. Ist der schwer? Also sagen wir mal so, kommt die überhaupt so nah ran?
Ja, auf jeden Fall. Also an sich leben die hier für sich auf dem Teich und machen hier, was sie den ganzen Tag so machen. Aber ab und an müssen wir natürlich schon gucken, ob alles dran ist, ob alles gut ist. Wir haben auch mal einen Pelikan, der hat irgendwas, dann müssen wir den auch fangen. Und den festzuhalten ist schon echt heftig. Also nicht nur der Schnabel ist schwer, sondern der ganze Vogel. So, der Krauskopfpelikan ist die größte Art, die es gibt von den 8 Pelikanarten. Und ist mit einem Höchstgewicht von 13 Kilo echt eine Nummer. Da kriegt man schon schwere Arme.
Selbst wenn er nur den Kopf hin und her bewegt, ja schon eigentlich auch eine Waffe, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, viele Pelikane haben vorne am Schnabel noch so einen kleinen Nagel. Guck mal, ich glaube, du siehst es auch eigentlich ganz gut.
Ja, ja.
Und der ist auch richtig spitz, also muss man schon aufpassen. Wenn man so einen Pelikan hat, dann wird der gut unter den Arm geklemmt und der Schnabel muss auch festgehalten werden. Ja.
Wie gemütlich ist denn der Pelikan jetzt so von seinem ganzen Charakter her?
Mal so, mal so.
Okay.
Also wenn er zum Beispiel hungrig ist, dann schwimmt er immer ganz gezielt auf uns schon zu. Aber an sich ist ein Pelikan, ein Vogel, ja auch ein Fluchttier. Also an Land sind die echt unbeholfen und lassen einen auch nicht so gerne nah rankommen. Also es sind jetzt nicht die klassischen Kuschler oder Tiere, die man auf den Arm trainiert, vor allem bei dem Gewicht. Aber sie können sich schon gut verteidigen.
Dieser Kehlsack, der ist es ja nur, was jeden so interessiert.
Ja.
Kann man den, sagen wir mal, mit irgendeinem elastischen Dederon-Beutel, entschuldige, ich bin ein DDR-Kind, ich weiß nicht, ob du nur Dederon-Beutel kennst, aber kann man das mit dieser Elastizität so vergleichen?
Auf jeden Fall. Also der ist ja zusammengezogen im normalen Zustand. Aber der hat teilweise ein Fassungsvermögen von 10 bis 15 Litern und der ist halt nur am Unterschnabel angebracht und wird dann quasi durch das Wasser oder durchs Ausstrecken auch richtig ausgebeult. Und damit jagen sie dann halt und das ist einfach wie ein großer Hautlappen. Er ist auch gut durchblutet.
Also auch stabil oder sowas? Also den können sie jetzt nicht überladen oder wie würdest du das sehen?
Ja doch, ich denke schon. Also es ist eine sehr dünne Haut trotzdem, auch wenn sie stabil ist. Aber wir müssen zum Beispiel aufpassen, wir haben ja auch gerne mal Reiher, die auch eben gerade bei der Fischfütterung dazukommen. Und wenn so ein Reiher zum Beispiel daneben stoßen würde und den Pelikan Kehlsack erwischen würde, könnte der den auch durchlöchern, klar. Ja.
Wäre das gefährlich für den Pelikan oder würde das wieder schnell zuwachsen?
Ja, dadurch, dass da so viele Adern drin sind, kann das schon gefährlich sein.
Ja.
Aber an sich wächst das mit Glück zu, wenn es nicht zu groß ist. Und ansonsten hat er ein Loch im Kehlsack. Und das ist natürlich richtig unnützlich für die Natur, einfach für den Fischfang. Ne?
Wenn wir uns jetzt dieses Gruppenbild dort anschauen, was machen die jetzt gerade? Ist das jetzt Entspannung oder ist das Warten aufs Futter oder ist es vielleicht sogar, sagen wir mal, Jagdvorbereitung, ob was vorbeischwimmt?
Also so wie die jetzt da sitzen, ist das schon Entspannung. Die setzen sich so gemütlich hin, legen den Kopf quasi so ein bisschen in den Nacken, stützen den Schnabel und das machen die relativ viel. Entweder sie schwimmen oder sie stehen halt an Land und relaxen sich, wenn sie jetzt nicht gerade auf der Jagd sind.
Ja. Und ist das ja, sieht ja schon ein bisschen auch aus wie eine Drohnengesellschaft, sagen wir mal so. Hat da jeder seinen angestammten Platz oder hat jeder das zuerst bezogen, was heute früh noch frei war?
Also wir sehen schon, dass oft der gleiche Pelikan am gleichen Punkt steht. Aber an sich tauscht das immer wieder durch. Also gerade in der Natur kommen ja auch riesige Kolonien vor. Wenn da nicht ein Nest gebaut ist in der Brutsaison, das er für sich beansprucht, dann stehen die an unterschiedlichen Orten. Ja.
Also auch keine Hierarchie, kein Königspelikan?
Nee, genau. Die nutzen zwar quasi die Größe der Kolonie, aber an sich finden die sich auch nicht als Paar richtig zusammen, sondern es wird jedes Jahr auf neue quasi geguckt, wer einem gerade gefällt. Und den sucht man sich als Brutpartner dann für dieses Jahr aus.
Könnte man dann jetzt Männchen und Weibchen nur so vom Draufgucken unterscheiden?
Das ist ein bisschen schwierig bei der Art. In der Paarungszeit oder in der Brut färbt sich der Kehlsack so richtig rot, blutrot teilweise.
Okay.
Da sieht man schon mal schneller, wer ist. Und minimal könnte man auch sagen, die Größe macht so ein bisschen. Also Weibchen sind ein klein bisschen leichter als die Männchen. Ja.
Und wie ist das hier bei euch? Sind das jetzt fest? Oder ich frage mal, wie? Oh, hier ist gerade was los. Oh. Zwei gehen aufeinander zu, Flügel werden ausgebreitet und der Schnabel wird sich gezeigt. Ist das jetzt gerade so ein bisschen Rangkampf?
Es geht ja jetzt in die Brutsaison. Es kann schon mal sein, wenn einer zu nah rückt, dass dann gesagt wird, du kommst mir nicht zu nah.
Ja.
Und lustigerweise hört man Pelikane auch echt selten. Also, dass man wirklich vokal was mitbekommt von denen, ist echt nicht so häufig. Da haben wir gerade Glück gehabt.
Aber da kommen wir mal auf Ihren Hauptberuf sozusagen, das Fischen.
Ja.
Ist zwar eine Wahnsinnswaffe, weil das wie so ein Kescher gebraucht wird, aber da kann ein Fisch ja eigentlich auch schnell ausweichen. Also sind die schnell oder machen die einfach nur immer hin und her und irgendeiner wird sich verfangen?
Das ist eigentlich richtig cool, weil bei Vögeln gibt es echt selten so koordinierte Angriffe oder koordiniertes Jagdverhalten, aber bei den Pelikanen eben schon. Also es ist teilweise so, dass sie wirklich in Gruppen jagen und dann so eine hufeisenförmige Form einnehmen, quasi Fische ins flachere Wasser treiben und dann nimmt jeder quasi so einen Kescher voll. Ja, und dieser Oberschnabel, der dichtet das ziemlich gut ab und dann wird quasi das Wasser wieder rausgedrückt und der Fisch einfach abgeschluckt.
Wie wieder rausgedrückt?
Naja, einfach indem sie die Zunge oder den Hals ein bisschen zudrücken, die können das schon steuern.
Aha.
Dann läuft das Wasser raus und der Fisch kommt aber eben nicht durch, also wie bei so einem Bartelwal zum Beispiel.
Okay, also dann sieht das aus wie ein zugeklappter, ich sage jetzt mal, Toilettendeckel und dann kommt das Wasser an den Rändern wieder raus.
Genau, richtig, ja.
Hat der Kehlsack auch Muskeln, um mit rauszudrücken?
Ja, im Ansatz schon. Vorne ist es nur eine Haut, aber hinten der Hals und der Übergang, der ist sehr muskulös, ja.
Und wenn du sagst, die treiben die Fische ins flache Wasser, machen die das mit Geräusche oder wie machen die das?
Teilweise einfach, indem sie schwimmen und sie vor sich her treiben. Manchmal sieht man sogar, dass sie mit den Flügeln so richtig auf die Wasseroberfläche schlagen.
Ja.
Und damit treiben sie dann in eine Richtung.
Und wie ist das hier bei euch im Zoo? Also ich sag mal so, müsst ihr hier Lebendfische füttern, weil die keinen Aas in dem Sinne mögen? Oder wie ist das hier?
An sich sind Pelikane auch richtige Kulturfolger geworden. Also die fressen eigentlich alles, was nicht vor ihnen wegrennt.
Ja.
Wir haben aber unseren aufgetauten Fisch, also wir haben quasi täglich Fisch zur Verfügung und füttern den aus dem Eimer einfach, weil Lebendfütterung gibt es natürlich nicht. Und so kommen die alle immer schön da an unseren Strand, kommen alle einmal schön nah an uns ran und so können wir halt auch täglich gut beurteilen, sind alle da, geht es allen gut, ist alles dran. Wir haben schon ein paar richtig Mutige dabei, seitdem wir richtig an Land füttern. Und da kann man teilweise so den Fisch richtig in den Schnabel legen.
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also er muss jetzt nicht aus dem Wasser gefischt werden. Die akzeptieren ihn auch reingelegt sozusagen.
Ja, richtig, ja.
Und siehst du trotzdem diese Gruppenjagdformation dann, wenn sie eigentlich nicht nötig ist?
Nicht so richtig. Also ich glaube, es ist wirklich halt hier einfach nicht mehr nötig. Und Vögel machen ja, oder allgemein viele Tiere machen ja, oft doch nur das Nötigste.
Ja, ja.
Und die wissen einfach, dass wir 2 bis 4 Mal am Tag kommen, warten das auch ab. Manchmal sehen wir auch, dass sie vorne an den Strand kommen. Da wissen wir, okay, die haben jetzt schon Hunger. können wir ein bisschen früher hingehen, aber so richtig nutzen tun sie den Rest nicht mehr.
Wie voll machen die sich denn den Schnabel? Also gehen die da auf Vorrat, bevor sie einmal schlucken?
Selten. Also die nehmen schon immer einen und drehen sich dann erstmal um, weil gerade an Land sind sie ja so unbeholfen und dann nehmen sie auch immer noch mal einen Schritt zurück erstmal. Ja, ja. Aber so die Mutigen, die wir haben, die nehmen auch mal zwei, drei hintereinander und dann wird aber erstmal abgeschluckt. Dann geht man eine Runde, dann spült man vielleicht noch mal den Schnabel und dann kommt man wieder, ja.
Ist das so Hering-Sardinengröße oder würde da auch, sagen wir mal, ein richtiger kleiner Barsch reingehen?
Ja, würde auch zum Beispiel. Also in der Natur fressen die auch hauptsächlich zum Beispiel kleine Barsche.
Ja.
Und wir haben Rotfedern in verschiedenen Größen. Das können Tiere sein, die 250 Gramm wiegen. Das können auch ganz kleine sein. Das ist immer recht unterschiedlich, ja.
Und kauen wird vermutlich nicht gehen. Wie sieht dann, sagen wir mal, dieser Prozess des Schluckens aus? Hals nach oben und rutschen lassen, oder?
Ja, also lustig ist, wenn man den Fisch so gerade mit dem Kopf voran reintrifft, dann wird der manchmal einfach nur noch abgeschluckt, weil er richtig liegt.
Ja.
Wenn der jetzt so quer reinfliegt, dann schmeißen die den Kehlsack zweimal hoch, dann wird er quasi sortiert und dann abgeschluckt. Und das Kauen, das sagt man Vögeln ja selten nach,
aber
es passiert schon so ein bisschen im Magen. Also der ist richtig stark muskulös und der zerteilt dann den Fisch oder alles, was sie gefressen haben, auch in richtig kleine Teile. Also es ist quasi schon so eine Art Kauen, aber dann halt im Magen erst.
Und der Hals wird dafür lang gemacht oder geht das quasi wie durch einen Abfluss sozusagen?
Nee, die strecken den schon richtig aus dann einmal. Sieht man ganz häufig, dass sie sich einmal so recken und dann wird der nach hinten geworfen.
Sind das hungrige Tiere? Also müsst ihr da viel reinwerfen?
Unterschiedlich. Also die fressen so, ja, man sagt 10% des Körpergewichts ungefähr. Wir kommen immer mit Eimer und warten, bis sie satt sind eigentlich und gucken dann einfach mehrfach am Tag, ob sie wiederkommen oder nicht. Ja, die fressen schon manchmal ordentlich was. Also manchmal muss man ein bisschen auf seine Finger aufpassen.
Ja.
So, wenn sie dann besonders hungrig sind, dann stehen sie direkt vor einem. Aber ansonsten sind sie eigentlich gemächlich und gehen auch immer der Reihe nach.
Und auch täglich, ja? Täglich.
Ja, genau, ja.
Also ich meine, eure Gruppe ist ja nun so klein nicht. Brauchst du da ein genaues Auge drauf, wer schon wie viel Fisch gekriegt hat? Wenn du sagst, die einen sind mutiger als die anderen.
Ja, also man merkt anhand des Verhaltens, dass ein paar immer mutig sind, schon welche sind. Aber unsere Neuen haben jetzt auch alle diese kleinen Ringe am Bein. Beziehungsweise so klein sind die ja beim Pelikan gar nicht. Und da sind immer drei Buchstaben drauf. Das heißt, unser Mutigster zum Beispiel, und das ist auch der Ring, der am leichtesten zu merken ist, weil man ihn so häufig direkt vor sich sieht, ist AAF. Und dann hat jeder so seine drei Buchstaben. Und dann
und
weiß
das
man,
ist doch der Name dann schon sozusagen bei euch.
Ja, wir haben mal überlegt, Ronja hat mal vorgeschlagen, ob wir nach ihren Buchstaben ihnen quasi Dreifachnamen geben. Also Alberto, Alfonso, Franco zum Beispiel.
Ja.
Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil es kompliziert ist.
Alfred, ja, genau, der Klassiker unter den Marktschreiern. Und wenn der jetzt auf euch zukommt und ihr sagt, du hast aber jetzt genug, ich meine, den schiebt man ja jetzt nicht einfach beiseite.
Ja, meistens sind sie schon genügsam. Also so viel auf einmal fressen sie nicht. Wie gesagt, der nimmt dann zwei, drei vielleicht auf einmal, dann geht er eine Runde und lässt die anderen vor. Und wir füttern eigentlich meistens schon so, dass sie satt sind.
Ja. Streit gibt's nicht.
Es ist schon mal so, dass zwei nach einem Fisch schnappen quasi, dass sich dann quasi mal so die Schnäbel klappern. Aber an sich, wer den erst kriegt, dann kriegt er ihn zuerst und der andere wartet dann noch eine Sekunde. Das ist schon eigentlich recht genügsam, ja.
Sind die denn eigentlich schnell, also jetzt sagen wir mal im Wasser, schnelle, gute Schwimmer?
Ja, die haben recht kräftige Beine und früher haben sie ja auch zu den Ruderfüßern gezählt, beziehungsweise sie haben noch so Ruderfüße.
Ja.
Das heißt, alle Zehen sind mit einer Schwimmhaut verbunden und dadurch sind sie wirklich kräftig unterwegs und das brauchen sie dann zum Beispiel auch, um vom Wasser ins Fliegen überzugehen, weil gerade so ein Pelikan, also es sind die schwersten fliegenden Vögel und bis der in der Luft ist, muss er diese Füße auch richtig benutzen, um Wasser wegzuschaufeln, um vorwärts zu kommen, ja.
Und wie ist der so als Schwimmer? Ist es so ein Zickzack-Schwimmer? Machen die auch richtig mal Strecke mit Tempo?
Ja, doch schon. Also wenn sie richtig hungrig sind und hier hinten noch auf ihren Ästen sitzen und die sehen uns vorne, wenn wir aus unserer Fischküche kommen, dann nehmen die auch schon mal ein bisschen Tempo auf. Ich kann ja gar nicht sagen, wie schnell die vielleicht sind im Wasser. Natürlich nicht so schnell wie ein Seelöwe, aber...
Aber schon beeindruckend für dich, oder?
Doch, auf jeden Fall, ja. Und? Sind zügig und stabil vor allem unterwegs. Also schwimmen dann wirklich gerade Strecke recht schnell, ja.
Und an Land dann tapsig wie die Pinguine, oder?
Das ist das Gewicht, die kurzen Beine, also richtig aufs Land sind sie nicht ausgebildet und verbringen da auch echt wenig Zeit, ja.
Auch sieht bestimmt echt drollig aus, oder?
Ja, ist schon lustig, wenn die dann so durcheinander staubeln, wenn da noch drei im Hintergrund stehen und man nicht durchkommt, ja.
Habt ihr denn in eurem Teich dann vermutlich mal keine Fische und wenn, dann wären sie nicht lange da?
Es können Fische drin sein, immer mal, aber wir vermuten schon, dass wenn sie welche sehen, dass sie sich selbst holen.
Ja.
Man kennt von Pelikanen mittlerweile auch recht häufig, dass sie auch kleinere Vögel zu sich nehmen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das Teichhuhn ihnen komisch vor den Schnabel schwimmt, dass sie vielleicht nochmal runterschlucken. Aber ja, ansonsten würden sie Fisch auch jagen. Ich glaube, das ist einfach natürlich angelegt, ja.
Und ich frage jetzt mal nach der Hygiene, wenn so ein Tier relativ viel frisst, kommt natürlich auch immer relativ viel wieder hinten raus.
Ja. Müsst
ihr hier regelmäßig Großputzaktionen machen im Wasser?
Nicht so richtig, das geht eigentlich ziemlich gut. Das wird auch abgebaut, dadurch, dass es nicht so viele sind. Also wenn wir hier jetzt eine Kolonie wie am Donaudelta hätten, dann wird es ganz anders aussehen, ja.
Ist denn so eine Neunergruppe, wie ihr sie jetzt habt, sagen wir mal, ein normales Vorkommen für Pelikane?
Ist eine recht kleine Gruppe eigentlich noch. Früher gab es viel, viel mehr, gerade von den Krauskopfpelikanen, aber die sind wirklich stark zurückgedrängt worden. Es ist auch eine gefährdete Art, ist selten unter den Pelikanen,
okay.
Aber die haben schon richtig Probleme. Also so die bekannteste Population ist eben im Donaudelta in Rumänien und das waren früher mal bis zu 1 Million Paare im 19. Jahrhundert. Und dann kam der große Einbruch und man hat wirklich alles durch Bejagung, durch die Verwendung von dem Guano, also dem Vogelkot, den Abbau und alles, hat man die auf 200 Paare runtergebracht. 1 Million auf 200 letzte Paare in dieser Kolonie. Ja.
Dieses Guano ist wo wertvoll? Oder entschuldige meine Unwissenheit? Mhm.
Man kennt das von Pinguinen vor allem. Man sagt auch Guano-Vögel dazu. Und bei den Pelikanen ist es eben der Braunpelikan. Und das wird vom Menschen eben abgebaut und als Dünger genutzt.
Okay.
Und früher, als man das entdeckt hat, hat man halt großflächig wirklich dann diese Kolonien geplündert, beziehungsweise das Guano abgebaut, dabei Nester zerstört, sich nebenher von den Vögeln durch Bejagung halt ernährt.
Ja.
Also da war schon ein ganz schöner Rundumschlag, der den ganz schön zugesetzt hat.
Aber was ich raushöre, der Pelikan ist jetzt gar nicht so eine exotische Art im Sinne von, den gibt es nur an wenigen Stellen oder der ist gar nicht mal so weit weg hier, oder?
Nee, das stimmt. Also jetzt die Krausköpfe, die gibt es ja halt hier auch eben in Europa beziehungsweise in der Paläarktis, also Eurasien, Nordafrika zum Beispiel. Aber bis auf die Antarktis kommen Pelikane eigentlich weltweit vor.
Und ist das denn etwas, was man die man als Tourist auch relativ schnell irgendwo finden würde? Sagen wir mal, wie man bei uns eben Kraniche sieht?
Auf jeden Fall. Also wenn man bestimmte Küstengebiete abgeht zum Beispiel, die wandern auch der Fischerei hinterher, gelten auch als Fischereikonkurrenten,
ja, kann
von
ich
den
mir gut
Fischern
vorstellen.
Zumindest ja, angesehen. Ja, ja. In unseren Augen ist es ja immer andersrum. Aber man kennt das. Die sind recht genügsam und haben auch gelernt, von Fischern zum Beispiel Fischreste richtig anzunehmen oder hinterher zu fliegen.
Ist es sonst irgendwie, gibt es da eine Mensch-Pelikan-Symbiose, wo irgendwie was gut miteinander funktioniert? Ich meine, man kann ihn als Konkurrent der Fischer sehen, aber vielleicht haben die den auch als Freund?
Ja, also es gibt zum Beispiel in Indien, weiß ich, dass da sehr auf die Brutkolonien geachtet wird. Also die werden richtig aktiv geschützt. An sich sind Brutkolonien immer zu schützen, aber selten wird es halt eben umgesetzt. Und in Indien leben die richtig in Symbiose. Also da nehmen die auch das Guano, aber sie wissen eben auch, dass wenn die Pelikane verschwinden, sie kein Guano mehr haben. Also die schützen die sehr gut und die Pelikane nisten da teilweise auf Dächern zum Beispiel.
Du hast uns hier ja was richtig Schönes mitgebracht. Das muss ich an dieser Stelle natürlich auch immer Erwähnung finden. Und zwar eine Pelikanfeder. Die ist ja einfach schon mal echt groß und beeindruckend und vor allem auch sehr dicht.
Richtig. Ja, ich würde die mal hier so auf die Hand schlagen.
Ja, mach mal.
Kann man
sich
das nämlich mal vorstellen.
Ja, wie eine feste Fläche, nicht wie irgendwas, was auffasern.
Genau, also es ist richtig stabil. Das ist jetzt eine von den Handschwingen. Davon haben die 11 Stück. Und dadurch, dass sie eben so groß sind mit ihren 13 Kilo, ist es ganz schön schwer, eben in die Luft zu kommen. Und da braucht man eben so eine stabile Feder. Und die meisten Leute haben ja eine Feder als Feder leicht im Kopf. Aber die haben schon ein richtiges Gewicht und bringen aber auch ordentlich was.
Ich meine, im Zoo bietet ja nun Futterplätze und alles. Ich vermute mal, da ist der Drang wegzufliegen nicht da. Aber hast du es trotzdem auch schon mal gesehen, diese Versuche? Und vor allem erfolgreich?
Ja, wir sehen schon, dass die recht häufig flattern. Aber meistens ist es wirklich ein gemütliches Rumsitzen. Die kommen dann zu uns, wenn der Fisch kommt. Aber wenn die Schwung nehmen, brauchen halt lange Strecke, bis sie abheben.
In der Natur würden
sie zum Beispiel richtig wandern und können auch bis zu 500 Kilometer zurücklegen, am Stück quasi.
In der Luft, am Stück?
Ja, okay. Aber weil sie so schwer sind, müssen sie so ein bisschen die Thermik nutzen.
Aber ich vermute mal, weil der Aufwand doch groß ist, überhaupt erst in die Luft zu kommen, will man da oben natürlich auch bleiben. Würde denn euer Teich jetzt, sagen wir mal, als Anlaufstrecke überhaupt reichen oder bräuchten die mehr?
Doch, der würde schon reichen. Also dadurch, dass sie ja diese kräftigen Ruderfüße haben, die schaufeln dann das Wasser weg und nehmen Anlauf, fliegen dabei quasi, indem sie ein paar Mal aufschlagen mit den Flügeln und dann langsam abheben.
Und ist die Landung so albatrossmäßig oder elegant?
Na, wie auf kleinen Skiern. Also wenn man das von Enten zum Beispiel kennt, wenn die so angeflogen kommen, dann gleiten die erstmal auf den Füßen. Dann sieht es meistens ein bisschen unbeholfen aus, weil die erstmal richtig doll einsinken durch das Gewicht. Aber wenn die wieder auftauchen, dann finden sie sich quasi so schwimmend auf der Wasseroberfläche ein.
An Land würde Starten und Landen nicht funktionieren, oder?
Nee, genau, richtig.
Also ja. Gut, einmal wegen Tempo und beim Landen, es wäre einfach plumps, oder?
Genau, ja, dafür sind die Füße einfach nicht ausgelegt. Die sind wirklich mehr aufs Schwimmen und ans Wasser angepasst. Und die brauchen auch einen richtig weichen Untergrund, um richtig gut landen zu können.
Weil du die Feder hast, ist es das etwas, was ihr hier regelmäßig findet? Oder ich meine, gerade so eine große Feder muss sich ja erstmal entwickeln. Die behält der Pelikan bestimmt gern bei sich.
Ja, immer mal. Also wenn sie irgendwie eine haben, die lange quer steht, dann sieht man schon mal, dass die dann quasi ausgerupft wird und angetrieben wird. Und jetzt gerade in der Frühlingszeit fangen eben auch viele Wildvögel an, Nester zu bauen. Und da kommt natürlich so eine Pelikanfeder gelegen.
Nester, das ist wieder das gute Stichwort. Ich wollte ja nochmal drauf zurückkommen. Habt ihr denn in eurer Gruppe jetzt feste Paare oder wird sich das quasi in jeder Saison neu geordnet?
Nee, das ändert sich in jeder Saison. Unser ältestes Tier, die ist 26 und die hat 4 ihrer Töchter hier noch bei sich. Und unsere jüngste ist eine von ihr, die ist vor 9 Jahren hier geschlüpft. Aber die hat sich auch schon mit verschiedenen Männchen zusammengetan.
Und das gibt jetzt keine, sagen wir mal, Dreiecksgeschichten, wie man sie aus guten Vorabendserien kennt, sondern das läuft relativ harmonisch, oder?
Genau, ja. Also die suchen sich dann wirklich pro Brut einen Partner aus und der bleibt für die Brut. Und im nächsten Jahr kann das aber halt ein anderer sein.
Und die führt da einfach, sagen wir mal, ein gutes Gespräch miteinander? Oder seht ihr richtig Balzverhalten dann?
Ja, doch, genau. Die balzen schon. Also die Männchen fangen an, ein bisschen rumherum zu schwimmen und die Gruppe zu treiben. Und dann färbt sich ja irgendwann der Schnabel auch so rötlich ein. Ja, und dann... Je nach Geschmack wahrscheinlich.
Und dann bleibt sie bei ihm oder kreist er ein Weibchen dann ein? Oder?
Also die fangen zusammen an, Nest zu bauen, wenn die sich dann, also es ist jetzt nicht so ein Paarungsritual, dass sie irgendwie ihre Schnäbel aneinander klappern oder ähnliches, sondern die entscheiden sich füreinander und fangen dann zusammen an, das Nest zu bauen. Das baut nochmal so ein bisschen Beziehung auf. Meistens macht das Männchen auch ein bisschen mehr. Ja, und dann sitzen die da und brüten zusammen.
Großer Vogel, vermute ich mal, großes Nest, Adlerhorst-mäßig oder ist es am Boden oder vielleicht sogar oben?
Ja, also die Krausköpfe, die bauen meistens auf kleinen Inseln oder Sandbänken. Deswegen ist unsere Insel hier auch so schön praktisch. Die sitzen auch schon teilweise an den Rändern. Und dann wird dann nach und nach eingebaut. Aber das hält immer nur ein Jahr. Also es ist nicht so richtig stabil.
Ja.
Reicht halt für eine Brut.
Ist eher nützlich als schön. Sozusagen.
Genau, ja.
Große Eier, muss ich kurz. Also ich meine, das klingt logisch bei so großen Vögeln.
Ja, doch schon. Also ich kann ja den Durchmesser gar nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall größer als ein Schwanenei. Und davon legen sie meistens so 2 bis 3.
Ist das etwas, was du schon oft hier beobachtet hast? Also habt ihr jedes Jahr Erfolg?
Immer unterschiedlich. Also je nach Wetterlage haben wir manchmal, dass sie später anfangen oder sich nicht entscheiden können für einen Partner zum Beispiel. Das kann es auch mal sein, dass man sich einfach nicht passt.
Ja.
Aber ja, also ein paar von unseren eigenen Nachzuchten haben wir noch da. Die sind jetzt, die jüngsten sind 9.
Und wenn jetzt 2, 3 Eier, das wären dann 3 gleichberechtigte Küken oder sieht's da auch, ist der Erstgeborene der Liebste?
Ja, da ist schon der Erstgeborene immer vorne weg. Also teilweise geht's da recht brutal zu. Also der Erste, der geschlüpft ist, der beansprucht entweder manchmal wirklich den ganzen Fisch für sich.
Ach, unter den Geschwistern brutal?
Genau, und lässt dann auch seine Geschwister verhungern. Und der Vogel an sich ist da recht pragmatisch, der sagt sich, okay, den Stärksten, den bringe ich durch, der Rest ist Reserve.
Ach, die Eltern schreiten da nicht ein?
Also sie versuchen immer alle zu füttern, aber wenn einer wirklich so aufdringlich ist und sagt, hier, ich sofort, hier, jetzt, immer ich, ja, dann wird der groß.
Dann hat man im Zoo ja immer noch andere Interessen als in der Natur.
Ja, genau.
Steuert ihr da ein bisschen nach oder lasst ihr das?
Ja, das könnte man schon machen, auf jeden Fall. Wir haben ja hier auch keine Futterknappheit, das ist ja immer das Praktische im Zoo. Ne?
Ja, ja, ja.
Dass die Eltern irgendwann mal nicht auftauchen, weil die sich irgendwo verfangen haben, passiert ja auch sehr häufig. Oder dass Fischknappheit da ist, Futterknappheit. Das gibt es ja alles nicht. Deswegen ist die Brut, wenn sie im Zoo stattfindet, natürlich häufig sehr viel erfolgreicher. Ja.
Ich stelle mir immer das große Original vor, wie es klein dort rauskommt. Und da ist dieser Schnabel natürlich sicherlich sperrig und auch nicht ganz einfach, in dem Eisaumer unterzubringen. Wie viel von diesem ganzen Pelikan ist denn in diesem Mini-Pelikan schon drin? Also hat er schon den riesen Schnabel, den Kehlsack?
Also so richtig lang ist der Schnabel noch nicht. Aber Küken sind ja immer recht praktisch darin, sich in so ein Ei reinzuquetschen und dann zu wachsen und zu gedeihen und die passen da rein, ja. Also da ist alles fertig schon dran und das wird dann einfach nur ein bisschen länger.
Ich meine, beim Schlüpfen ist dieser Wahnsinnsschnabel dann ja sicherlich, sagen wir mal, sehr nützlich. Mhm. Aber andererseits, er ist ja auch schon schwer. Also ist das ja. ein Küken, was sofort auch schon mobil unterwegs ist?
Nee, also die sind eine gute Weile im Nest, quasi auch noch unter den Eltern. Die haben auch so ein Daunenkleid. Also so richtig direkt ins Wasser gehen funktioniert nicht, ja. weil die Federn würden sich dann einfach vollsaugen. Die warten relativ lang und wenn die aber soweit sind, werden die auch recht zügig aus dem Nest geschmissen. Aber dann müssen die umgefiedert sein und lernen dann quasi von den Eltern noch ein paar Tage. Und dann ist er auch schon fertig.
Ich meine, dieser Schnabel mit dem Kehlsack ist ja eigentlich sehr praktisch, dass man dann das Futter einfach reinlegt und das Kleine macht schon was draus. Kommt da auch schon, sagen wir mal, ein ganz kleiner Fisch dann rein von den Eltern oder was füttern die?
Ja, also meistens bringen die kleine Fische. Man kennt das aber von vielen Seevögeln, dass sie quasi etwas vorverdauen, wieder hochwürgen und das ist dann wie so ein Filetstück.
Ja.
Also ein bisschen leichter verdaulich. Und das kriegen die am Anfang eine Weile. Und wenn sich die Fischgröße anbietet und reinpasst, dann füttern die auch direkt ganze Fische, ja.
Also das sind auch Vogeleltern dann schon wirklich schlau genug, auch die richtige Größe anzubieten. Und ja. nicht denken, ich habe hier, mein Gott, diese tolle Plötze, die würde da schmecken. Das machen die schon ordentlicher.
Ja, die können auch richtig sortieren im Magen. Dann behalten die das Große für sich und geben das Kleine wieder raus.
Du hast vorhin 26 Jahre erzählt. Ist das jetzt ein stolzes, sagen wir mal, Großmutteralter oder normal?
Nee, also die können im Zoo schon deutlich älter werden, so zwischen 40 und 60 Jahren. Also mit 26 ist man dann quasi noch
ja, volle Schaffenskraft, ne? Ja, genau.
Ja. Ja. Aber in der Natur ist 26, glaube ich, das älteste dokumentierte.
Aber auch für einen Vogel schon ein beachtliches Alter, oder?
Total, ja.
Wie ist es denn bei euch jetzt? Ich meine, vereister See wird Ihnen sicherlich nicht gefallen, aber kommen Sie damit klar?
Ja, doch schon. Also die schaffen auch wirkliche Frostperioden über 7 bis 10 Tage ungefähr. Das macht ihnen nichts aus. Sie sind ja auch aus der Region. Also so ein tropischer Vogel, für den wäre das natürlich nichts, wie so ein Braunpelikan. Ja. Aber wir halten unseren Teich hier auch eisfrei. Wir haben quasi so eine Umströmung, die dafür sorgt, dass nichts zufriert. Und dann können die auch, wenn sie wollen, den ganzen Winter eben auf dem Teich bleiben.
Auch des Nachts oder wer lockt ihr da rein?
Auch des Nachts? Naja, sie haben ja die Insel. Die bietet ihnen Schutz vor Raubtieren zum Beispiel. Und dann finden die sich auch auf der Insel oder eben da auf ihren Stämmen ein.
Das wäre für mich nochmal eine Nachfrage. Ich meine, hier ist ja jetzt kein großer Zaun drumherum oder kein Netz oben drüber.
Ja.
Haben die denn so mit den irdischen anderen Tierarten zu kämpfen?
In der Natur wäre es so. Also gerade Pelikane achten auch wirklich drauf, gerade Krauskopfpelikane, dass sie nicht fußgängig zu erreichen sind in den Nestern.
Ja.
Also immer Inseln oder Sandbänke und im Schilf. Und hier ist es auch so, also die sitzen nicht irgendwo hier am Strand unbeaufsichtigt. Da sind die schon sehr, sehr vorsichtig. Und das war für uns am Anfang auch die Schwierigkeit, sie so richtig an die Hand zu kriegen. Weil die haben sich immer einen Fisch abgeholt und sind dann erstmal weggerannt.
Ja, ja, ja.
Also bis das Vertrauen da besteht, dass man mal stehen bleibt und nichts passiert, dauert es schon eine Weile. Und es ist auch gut so, weil in der Natur ist es eben ja, nützlich, lieber einmal mehr wegzurennen.
Und die Kraniche hattest du vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Also gibt es so ein paar einheimische Vögel, die hier freiwillig landen und dann vertrieben werden? Oder wie kollegial sind da so die Pelikane?
Ja, also die Pelikane sind lustigerweise, wissen sie glaube ich nicht, was sie alles können, weil die manchmal vor den Reihern richtig zurückweichen. Und das ist natürlich ein Problem für uns, weil wir wollen uns um die Pelikane kümmern, wollen sie füttern.
Ja, ja.
Und wenn dann 3 Reiher in erster Reihe stehen, ist das natürlich schwierig. Aber wir vertreiben sie jetzt nicht. Wir achten einfach zielgerichtet darauf, dass wir gut zuwerfen, dass die Pelikane gut fangen können und kein Reiher was kriegt. Und dadurch wird es auch eigentlich immer mal weniger, mal mehr. Im Winter kommen die Reiher so oder so, weil dann klappern die einfach verschiedene Stadtgebiete ab. Und dadurch, dass wir hier Fisch füttern, ist das natürlich Anlaufstation Nummer 1.
Aber so ein Kraftprotz anscheinend ist der Pelikan nicht. So nach dem Motto, hoppla, hier komme ich, geht bitte alle beiseite.
Eigentlich schon. Irgendwie hat er es nur noch nicht so richtig erkannt. Also, dass so ein Pelikan vor einem Reiher ausweicht, ist ganz komisch, weil er könnte den Reiher locker zur Hälfte verschlucken mit seinem Kehlsack. Aber irgendwie weichen sie da doch aus. Aber so ein Reiher mit einem Schnabel, so einem Spitzen, ist natürlich auch ein ordentlicher Konkurrent. Da weicht man natürlich vor so einem Hacker auch aus.
Was ist denn jetzt gerade, sagen wir mal, so die Saison unter denen? Ist jetzt auch Frühling? Wartet ihr auch drauf, dass bald Balz und Nestbau losgeht?
Ja, also wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass sie so in der Gruppe umhergeschwommen sind und Richtungsänderungen hatten. Da vermuten wir dann, dass die Männchen immer schon mal versuchen, sich so ein Weibchen rauszutreiben. Also die fangen schon an zu balzen.
Ja.
Und so im März ist quasi Paarungszeit und dann beginnt die Brut.
Da muss ich noch mal fragen, sitzen beide dann auf dem Gelege? Setzen sie überhaupt? Ja. Da haben wir jetzt ja wieder so ein schweres Tier auf die Eier. Das ist auch nicht so einfach.
Ja, doch, die sind recht vorsichtig und am Bauch sind auch viele Polsterfedern. Ja. Also die passen schon wirklich auf, dass sie nicht drauf treten und kuscheln sich langsam drüber und wechseln sich auch ab.
Wo stehen denn die Pelikane so für dich jetzt persönlich? Also ich meine, gerade so die Großen, wenn sie dann auch noch so tollpatschig sind, ich glaube, das wächst einem schon ans Herz, oder?
Auf jeden Fall. Also ich fand als Kind schon Pelikane cool. Mein Lieblingspelikan war immer der Braunpelikan.
Ja.
Und ja, jetzt habe ich hier die Krausköpfe kennengelernt. Und das ist schon beeindruckend, einfach weil es die größte Art ist. So, wenn man wirklich davor steht und merkt, oh, der hat von Schnabel bis Schwänzchen auch 1,80.
Ja.
Dann ist das schon eine andere Nummer, ja.
Und sowas wie Training, macht ihr das denn auch oder ist das Füttern letzten Endes euer Training?
Genau, also das Füttern ist unser Training. Wir wollen, dass sie immer zu uns an den Zaun kommen und möglichst eben was aus der Hand kriegen. Und dann kommt das Tier möglichst nah und wir können eben schauen, wie es dem geht. Ob es eine Macke hat zum Beispiel, warum mal eine Feder quer steht, ob er sich einfach nur nicht geputzt hat oder ob was ist. Und das ist schon ein richtiges Training. Also da eine Routine reinzubringen, ist für die meisten Vögel doch schon recht wichtig. Da ist Routine besser als Abwechslung.
Als Radiomann muss ich natürlich am Ende auch noch nach den Geräuschen fragen. Also wir haben so ziemlich einige andere Vögel, die uns schon was zurufen, aber die Pelikane waren total still. Ich kann mich noch an den Flamingo-Podcast erinnern, da musste man um sein Wort kämpfen. Ja. Die Pelikane sind ruhig, oder?
Auf jeden Fall. Also da ist es selten, dass sie mal so wie vorhin eben kurz grunzen Beispiel. Und ansonsten geben die nicht wirklich viele Vokale von sich, ja.
Kein Zwitschern oder irgendwie
leider
sowas
nicht,
in dieser Form.
Nee.
Man kann ja auch nicht alles haben.
Nur das Schnabel zuklappern, wenn der Fisch gefangen wird.
Auf jeden Fall sind sie aber auch sehr saubere Tiere. Also das sehe ich die ganze Zeit. Da wird immer irgendwo mit diesem wirklich ja eigentlich recht umständlichen langen Schnabel irgendwo gekratzt, gejuckt.
Ja, nicht gekratzt, gejuckt, sondern geordnet. Also sie sind schon auch vielleicht ein bisschen eitel und achten immer drauf, dass das Federkleid richtig sitzt. Aber als Wasservogel ist das auch wichtig, dass das einfach dicht ist, dass alles immer geordnet ist und da möglichst wenig Wasser eindringt.
Und außerdem muss man bei dieser Temperatur ja auch in Bewegung bleiben. Miriam, ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, wir sind beide ohne Erkältung in dieser schönen Kulisse, aber doch im kühlen Kulisse hier durchgekommen. Ja. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Irgendwann wird es ja auch nochmal als Teil des Zoos der Zukunft die Inselwelten geben. Da freue ich mich ja auch drauf. Aber bis dahin haben wir noch Zeit. Miriam, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Und wer diesen Podcast und alles genießt, in der ARD Audiothek gibt es diesen und auch noch schöne viele andere Podcasts. Miriam, herzlichen Dank.
Gerne, gerne.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.